Zukunft elektrisch. Der Hager Podcast.
Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zukunft elektrisch, der Hager-Podcast, in dem wir über Trends und Themen in und aus der Elektrobranche sprechen. Mein Name ist Katharina und ich sitze hier mit meinem Kollegen Max.
Hi.
Ja, wir holen euch heute wieder mit in eine neue spannende Folge. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, wir haben in der Vergangenheit über Themen wie Mieterstrom, Paragraph 14a ENWG gesprochen, diverse andere Themen. Und heute ist das sozusagen das große Finale. Und zwar bringen wir diese Themen heute zusammen, denn man muss ja wirklich sagen, in der Praxis ist es eben nicht so, dass man die Themen getrennt voneinander sich anschauen sollte oder die Projekte getrennt voneinander verlaufen, sondern es ist eben ein großes Projekt, die solche Themen dann auch miteinander vereint. Und ja, Max, auf was können sich unsere Zuhörer heute freuen?
Das hast du schon sehr gut zusammengefasst, was wir heute bereden wollen. Das heißt, wir wollen uns gewisse Themen, die schon hier in dem Podcast besprochen wurden, wie Mieterstrom, Paragraph 14a, auch erneuerbare Energien auf dem Dach, also sprich PV-Anlage, wollen wir heute sozusagen kombinieren und in die Praxis bringen. Und dafür haben wir heute auch einen Experten zu Gast bei uns, der sowohl im Elektrohandwerk tätig ist, aber auch als Heizungsbauer. Und somit dann auch herzlich willkommen, Heiko van Bergen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Heiko van Bergen. Ich bin Mitgeschäftsführer der Stamos GmbH aus Grevenbroich. Und wir beschäftigen uns als Fachhandwerker schon seit über 20 Jahren mit Wärmepumpen und seit mindestens 15 Jahren mit dem Elektrobereich generell und seit mindestens auch 10 Jahren mit dem Thema PV, Elektro, Stromspeicherung. Und in den letzten, ich sag mal, 3 bis 5 Jahren auch intensiv mit dem Thema Sektorenkopplung, also das sinnvolle Kombinieren und Zusammenfügen dieser beiden Disziplinen.
Und das ist es eben, was es dann so spannend macht, weil du hast ganz konkrete Beispiele, du hast konkrete Projekte, die wir uns anschauen können, wie eben diese Themen in der Praxis tatsächlich zusammen funktionieren. Wir haben ja schon in der Vorbereitung ein bisschen drüber gesprochen. Du hast selber ein Gebäude jetzt gerade umgesetzt, wo eben sowohl das Thema Wärmepumpe, Paragraph 14a, und eben auch Mieterstrom miteinander vereint ist mit einer PV-Anlage. Und genau, es handelt sich tatsächlich um ein Zweifamilienhaus, ne?
Ja, genau. Ist jetzt nicht die erste Wahl für Mieterstrom. Aber da ich selber in dem Falle Unternehmer, Vermieter, Investor und Handwerker und Kunde bin und wir diese Themen jeden Tag auf dem Tisch liegen haben, war für mich klar, dass ich mit dem Objekt diese Dinge durchspielen kann, bevor wir damit auf den Kunden zugehen können. Ja. Das heißt, ich habe das Objekt vor 3 Jahren gekauft, habe im ersten Zuge sofort das Thema Fenster und Wärmepumpe gemacht, um da auch Fördermöglichkeiten mitzunehmen von Land und Bund. Und dann war irgendwann klar, dass ich das Thema der Wertverfall, der durch die hohen Zinsen entstanden ist in den letzten 2 Jahren, dass ich das weiter aufwerten muss. Das funktioniert sehr gut mit einer PV-Anlage. Und dann waren wir durch unsere Hager-Kooperation logischerweise relativ früh mit Metagrid unter anderem auch, war für mich klar, ist zwar eine kleine Einheit, aber ich mache das mit dem Mieterstrom direkt mit, weil das für mich einfach schicker ist, als jetzt für 12 oder 11 Cent das Ganze einzuspeisen. Für die Mieter ist es auch schicker, einfach weil die dann den Strom für 28 und nicht für 38 Cent kaufen und ich mit der Wärmepumpe und womöglich in Zukunft auch mit einer Ladestation schon einige Abnehmer habe für den selbstproduzierten Strom.
Jetzt hast du ja schon viele Punkte angesprochen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst nochmal in den Paragraphen 14a etwas näher ein. Mhm. Das Gesetz ermöglicht eine steuerbare Verbrauchseinrichtung, aber wie kann man das jetzt erklären? Wie funktioniert das denn?
Der Paragraph 14a ist jetzt keine Erneuerung oder keine neue Erfindung. Der wurde novelliert und angepasst auf die aktuelle Zeit. Man muss das so sehen. Das Thema fossile Brennstoffe, Gas und Öl wird mehr und mehr in Zukunft in den Strombereich Wärmepumpe gehen. Und auch das Thema Mobilität. E-Autos werden vermehrt Verbrenner ablösen. Dadurch haben wir ein ziemlich stark belastetes Stromnetz mittlerweile. Und die Leistung, die wir aktuell brauchen in den Spitzen, können die Netzbetreiber einfach aktuell nicht liefern. Und dadurch wurde der Paragraph 14a von der Bundesnetzagentur novelliert bzw. als Gesetz verabschiedet im Jahr 24 Anfang, sodass die Elektroinstallateure da in die Pflicht genommen werden und für die Verteilnetzbetreiber so gesehen die Unterverteilung, die Energieverteilung, in denen alles zusammenkommt, Wärmepumpe, normaler Haushaltsstrom, Ladestationen.
Deswegen reden wir ja auch von der Technikzentrale, ne? Weil genau. Da alles drüber läuft.
Genau. Dass die von der Fachhandwerkerseite so vorbereitet wird, dass diese, ich sag mal, krassen Stromverbraucher aus der Ferne in Zukunft gedimmt werden können, wenn das Netz droht zu überlasten, so ein Straßenzug oder so ein Quartierstrafo. So, das bedeutet, dass die Hersteller logischerweise, also die Wärmepumpenhersteller oder auch Hager mit seinen Produkten, die Produkte auch so vorbereiten muss, dass die Dimmer sind. Und wir als Fachhandwerker müssen die Verteilung so bauen mit den Feldern und auch die Infrastruktur mit Netzwerk, dass die Verteilnetzbetreiber ihre Smart Meter Gateways und Steuerboxen kurzfristig einbauen können, um dann das Netz zu entlasten, wenn da eine Überlastung droht. Hintergrund ist ja auch, dass es früher so war, der Erste, der auf so einer Straße eine PV-Anlage beantragt hat, hat ja extrem hohe Leistungen bekommen. Da gab es noch das Thema Überlast nicht. Aber wenn dann mehr und mehr Leute mit Ladestationen, PV-Anlagen oder auch Wärmepumpen kommen, haben die Netzbetreiber schon festgestellt, dass dann gewisse Stationen, Trafostationen überlasten. Und dann hat der jeweilige einfach je weniger Leistung zur Verfügung bekommen. Und das ist natürlich auch nicht gerecht. Und der Paragraph 14a ist eigentlich auch so ein Gerechtigkeitsparagraph, dass jeder das gleiche Recht hat an Leistung. Und wenn es zu viel wird, wird gedimmt oder weggeschaltet.
Also grundsätzlich, ich glaube, da sind wir uns alle einig, der richtige Gedanke. Wir wollen oder wir brauchen mehr Strom zukünftig. Wir haben eben Lastspitzen und wir wollen aber, wie du auch richtig sagst, irgendwo eine Gerechtigkeit haben. Es kann ja nicht sein, dass man am Ende keine Ladestation mehr installieren darf in der Straße. Ne?
Genau.
Deswegen, der Gedanke ist der richtige, aber was natürlich auch gesagt werden muss, das Thema ist definitiv immer noch so ein bisschen am Pulsieren seit 2024, weil man sich eben fragt, wie kann ich denn diese Installation konkret umsetzen? Ne? Also wie sieht das dann de facto in der Praxis aus? Und da hast du ja jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Also jetzt mal nochmal Richtung Elektrohandwerk. Wie sieht denn diese Installation aus, wenn ich einen Paragraphen 14a umsetzen möchte?
Genau. Ich habe wirklich, also da muss man sagen, ist die Westnetz Vorreiter. Die gibt wöchentlich Schulung oder auch Austausch in Videocalls, die uns Elektroinstallateuren wirklich mit sehr guten Beispielen zeigt, wie wir so eine Verteilung aufbauen können, wie wir bestehende Verteilung erweitern oder auch retten können, ohne direkt alles neu zu machen. Und wo es am Ende für die Techniker der Westnetz darauf ankommt, dass die problemlos das Smart Meter Gateway und die Steuerbox einbauen können. Das bedeutet, dass wir uns Praxisbeispiele angucken. Auch Hager ist da sehr gut in den Schulungen, wie so ein Verteilerschrank aufgebaut werden muss. Mhm. Da gibt es natürlich auch noch mehrere Gesetze wie die THB, an die wir uns halten müssen. Aber grundsätzlich ist es so, dass genug Felder da sein müssen und dass die Verbraucher, die wir einbauen, dass die wirklich auch in den entscheidenden Feldern vorinstalliert und vorbereitet werden können, egal ob sie digital gedimmt werden oder ob sie binär weggeschaltet werden. Darauf kommt es an und das ist auch die Krux, dass das später funktioniert mit allen Herstellern und mit allen Gerätebaureihen, ob alt, ne, On-Off-Wärmepumpe lässt sich nicht dimmen oder moderne Inverter-Wärmepumpe, die sich natürlich dimmen lässt. Genau wie auch bei Wallboxen. Es gibt die neuen Wallboxen, lassen sich natürlich alle dimmen oder drosseln, aber die alten zum Beispiel nicht. Und man kann jetzt dem Kunden nicht alles abverlangen, dass er alles neu machen muss. Mhm. Also muss ein Kompromiss oder ein kleinster gemeinsamer Nenner gefunden werden, den sich auch alle Netzbetreiber teilen und darauf wird dann aufgebaut. Jeder hat natürlich so ein bisschen seine Eigenarten, dass er sagt, ich will jetzt kein EAZ-Feld oder ich will jetzt keinen Dreipunkt mehr. Da sind wir aber mit Hager gut aufgestellt, die Felder haben wir alle. Ja, auch mit eurem, mit eurem Hager-Cut kann man natürlich gucken, welcher Verteilnetzbetreiber da gerade seine Eigenartigkeiten hat.
Freut uns ja, dass unsere Tools da auch irgendwo helfen. Ne? Das ist ja der Anspruch, den wir auch so ein bisschen in uns haben.
Wir haben ja versprochen, wir gehen heute in die Praxis und somit würde ich sagen, gucken wir uns mal ein Projekt an, ein Bestandsgebäude. Und da haben wir eine alte Wärmepumpe verbaut, aber eine neue Wallbox. Wie bekomme ich jetzt diese zwei Komponenten dann unter einen Hut, um das auch Paragraph 14a tauglich zu verbauen?
Ja, sehr schönes Beispiel, Max. Kommt häufig vor, dass die Leute dann eine Bestandsanlage haben, die zum Beispiel mit einer EVU-Sperre noch ausgestattet sind, also die Wärmepumpen, dementsprechend auch einen günstigen Tarif haben. Und die müssen wir dann im besten Falle in den neuen Paragraph 14a mitnehmen. Das bedeutet, der Netzbetreiber wird ja in Zukunft diese Steuerbox einsetzen, wenn sie verfügbar sind, die vom Smart Meter Gateway angesteuert werden. Die ersetzen dann diese Uhr. Also, dass die Maschine dann nicht mehr nach Uhrzeit weggeschaltet wird, sondern wirklich nur bei Netzüberlastung. Und da haben wir dann die Möglichkeit, die Steuerbox bietet dann mehrere Anschlussmöglichkeiten, dass man logischerweise über RJ45 kann man dann den EE-Bus empfangen, wenn so ein Netzdämmbefehl kommt. Aber ich kann dann auch eine alte Wärmepumpe über potenzialfreie Kontakte mit einbinden, die dann wirklich komplett ausgeschaltet wird. So, dann haben wir meistens, genau hast du schon gesagt, eine Wallbox und die Wallbox, also die PV-Anlage kommt eigentlich mit Wallbox und Energiespeicher und Energiemanager, die wiederum, wie gesagt, die werden über RJ45 EE-Bus dann eingebunden und dann habe ich ein altes mit einem neuen System über die Steuerbox in den Paragraph 14a mit implementiert. Ich habe als Elektroinstallateur dann noch die Aufgabe, mit einem sogenannten Zahlencode dem Netzbetreiber zu hinterlassen oder zu hinterlegen, was ich jetzt für Teilnehmer oder für 14a-Teilnehmer installiert habe und wie sie angesteuert werden müssen. Das heißt, ich sage einfach mal, ich schreibe da 1001 hin, dann wissen die, okay, alte Wärmepumpe, die wird binär gesteuert, die kann nicht gedimmt werden, die ist dann ganz weg. Und wir haben ein Energiemanagementsystem, welches dann diesen Dimm befehlen kann und dementsprechend innerhalb des Hauses dann logischerweise diese hohen Verbraucher auch runterdrosseln kann.
Okay, also schon mal wichtig für uns, es gibt schon Ideen, es gibt Lösungen. Wenn man sich jetzt mit dieser Umsetzung der Installation befasst und auch der optimalen Nutzung für den Endkunden, weil auch für ihn gibt es ja in dem Zusammenhang auch Vorteile durch diverse Tarife, die er auch nutzen kann, dann stößt das Elektrohandwerk sehr schnell auf diesen Begriff Messkonzepte. Was kann man sich darunter vorstellen und welche Rolle spielen die in der Umsetzung?
Genau, Messkonzepte, das sind von den Netzbetreibern gewisse Konstellationen von Stromzählern, entweder einzel oder auch in Kaskade. Da wäre das Beispiel Messkonzept 8 das relevanteste aktuell, weil ich dadurch die Wärmepumpe, also die Leute, die eine Wärmepumpe haben, die wissen ja, dass es ja einen günstigen Wärmepumpentarif gibt und die haben auch zwei Zähler. Der zweite ist dann logischerweise der Haushaltszähler, der dann deutlich teurer ist. Aktuell liegen wir da bestimmt, also so ein Wärmepumpentarif ist 50% günstiger, mit Sicherheit. Das war früher gang und gäbe. In der Krise war das alles relativ hoch von den Preisen. Aber jetzt sind die Wärmepumpentarife wieder deutlich niedrig, auch neue Abschlüsse, nur als Beispiel am Rande. Aber die sagen natürlich auch, ich möchte die Wärmepumpe weiter mit dem günstigen Tarif betreiben. Ich möchte aber auch, dass die PV-Anlage nicht nur den Haushalt, sondern auch die Wärmepumpe betreibt und am besten auch die Wallbox. So, dann können wir, dann sprechen wir vom Messkonzept 8. Da ich dann einen Haushalt und einen Wärmepumpenzähler in Kaskade bringe, also ich installiere die in Reihe, sodass die PV-Anlage am Ende imstande ist, wirklich beides zu verbrauchen. Gerade wenn der Haushaltsstrom in der Mittagszeit oder wann auch immer, wenn keiner zu Hause ist, wenn der runtergeht und mein Ertrag aber noch enorm steigt zur Mittagszeit, dann kann ich mit diesem PV-Strom auch die Wärmepumpe betreiben. Also wir steuern die auch bewusst dann an, um den Strom nicht für lächerliche 7 oder 8 Cent einzuspeisen, um dann die Laufzeit der Wärmepumpe oder die Warmwasseraufbereitung zum Beispiel im Sommer vorzuziehen. So, dadurch habe ich den Vorteil, dass die PV-Anlage dann dementsprechend Haushalt und Wärmepumpe versorgt. Aber jetzt im Winter, wo vielleicht gar nicht so viel mehr vom Dach runterkommt, das ist ja bei den meisten Anlagen so, da reicht das bisschen Strom vielleicht noch für den Haushalt. Und dann würde ich in einem Messkonzept mit nur einem Zähler, wo dann ein Haushaltstarif drauf ist, oder in der Regel ist es der Haushaltszähler, würde ich mich für die Wärmepumpe ja schon, na, nicht dumm und dämlich, aber ist schon deutlich teurer vom Tarif her. Und das ist dann der Gag an der Geschichte, dass ich dann in solchen Zeiten einen günstigen Tarif für die Wärmepumpe nach wie vor habe, durch diese Kaskade.
Gut, das Thema Paragraph 14a ist jetzt ja nur eine Säule des Projektes, und jetzt abschließend zu dem Paragraphen 14a ganz kurz und knapp mal die Vorteile für den Eigentümer, sprich den Bauherren, um das dem dann näher zu bringen, und vor allem auch Argumente für das Elektrohandwerk, dass man dann sagt, das und das ist einfach besser, damit man dieses Projekt dann auch umgesetzt bekommt.
Genau. Für die Eigentümer oder für die Besitzer der Immobilien ist es natürlich ein Vorteil, nach wie vor gleiches Recht für alle. Die vielleicht eine PV-Anlage schon länger haben, die interessiert es nicht, weil, ne, für die greift das auch nicht. Aber für die jetzt neu PV, Wallbox oder Wärmepumpe wollen, die haben natürlich die Möglichkeit, das auch alles umzusetzen, ohne jetzt eine Leistungsgrenze im Vorfeld zu bekommen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Von den Zahlen her ist es so, dass es auch Vorteile gibt, also Benefits von den Netzbetreibern, dass zum Beispiel das Netzentgelt wegfällt auf die Zähler, die jetzt einen Paragraph 14a Teilnehmer dahinter geschaltet haben. Das wäre zum Beispiel beim Messkonzept 8 die Wärmepumpe hinter dem ersten Zähler. Und der Z2, der Haushaltszähler, hat dann womöglich die Wallbox dahinter oder eine Klimaanlage. Dann würde für beide Zähler oder für beide Tarife die Netzentgelte wegfallen. Und es ist sogar so, dass im MK8 zum Beispiel dann der eine Zähler deutlich günstiger ist. Eigentlich ist er vom Netzbetreiber ganz kostenfrei, aber die meisten Stromlieferanten, ja, die haben dann trotzdem nochmal eine kleinere monatliche Grundpauschale für den Zähler. Das sind so Dinge, die dann von der Endverbraucher profitieren kann.
Jetzt haben wir über die Endverbraucher gesprochen, aber jetzt wollen wir natürlich auch hören, der Podcast ist ja für das Elektrohandwerk, und dementsprechend wollen wir natürlich auch die Vorteile vorzeigen für das Elektrohandwerk in dem Paragraphen 14a.
Ja, Vorteile Fachhandwerk ist, es gibt gar keinen Vorteil, das ist ein Gesetz und die müssen sich dran halten und die quälen sich alle damit, wir auch natürlich am Anfang noch.
Aber gewisse Vorteile gibt es ja an der Stelle dann schon.
Ja, klar. Also es ist schon so, dass es gewisse Unterverteilungen gibt, die wirklich so alt sind, dass ich die nicht mehr retten kann oder auch nicht mehr weiter nutzen kann für den novellierten 14a oder für die Netzdienlichkeit. Dadurch hat der Fachhandwerker natürlich die Möglichkeit, dann auch einen neuen Zählerschrank zu platzieren und zu verkaufen. Aber dann hat das auch Sinn und Verstand und ist einfach nicht willkürlich.
Ja, das kann definitiv helfen in der Praxis, aber man muss natürlich auch sagen, dass so, ja, diese gesamte Argumentation nicht einfach ist. Gerade weil es eben auch neu ist, und deswegen kleine Info am Rande, haben wir bei Hager eine neue Endkundeninformation aufgesetzt, die ihr gerne nutzen könnt im Verkaufsgespräch mit dem Endkunden. Da sind nochmal alle Infos zusammengefasst, die verlinke ich euch in den Shownotes. So, jetzt haben wir das Thema Paragraph 14a nochmal gut zusammengefasst. Das war, wie du eben schon gesagt hast, Max, die eine Säule des Projekts. Die weitere Säule des Projektes, das du umgesetzt hast, ist ja Mieterstrom. Was sind deine Erfahrungen mit Mieterstrom jetzt in dem Projekt gewesen und wie hat das so zusammen harmoniert, vielleicht auch mit dem Paragraphen 14a?
Also die Uridee war, dass ich meine Immobilie weiter irgendwie aufwerten wollte durch das Thema hohe Zinsen und das Abwerten von Altbauten. Da war für mich klar, als Fachhandwerker im Bereich Heizung und auch Strom, Elektro, dass ich da eine PV-Anlage drauf baue. Hab dann aber auch festgestellt, das kostet natürlich auch für mich als Unternehmer oder als Fachhandwerker selber Geld. Und das Thema Volleinspeisung, das wäre ja die erste Idee gewesen, die hätte keinen Spaß gemacht. So für 12 Cent oder aktuell sind es auch, glaube ich, nur noch 11 Cent. Das geht ja auch quartalsmäßig immer weiter runter. Das fand ich doof. Und dann kam parallel aber das Thema Hager und Metagrid mit bei mir auf dem Schirm. Und dann haben wir uns dann natürlich mit auseinandergesetzt, und da ist es so, dass das eine Win-Win-Win-Situation ist. Das bedeutet, ich erkläre das mal ein bisschen, dass ich natürlich die Möglichkeit habe, den Strom für mehr als 12 Cent zu verkaufen, nämlich an die Mieter oder auch an die Wärmepumpe oder auch in Zukunft an eine Wallbox, an eine Ladestation, die dann aber nicht mehr 38 oder 40 Cent zahlen für die Kilowattstunde, wie bei ihrem Stromlieferanten oder Netzbetreiber, sondern vielleicht 28, da freuen die sich schon drüber. Ich habe den Vorteil, dass ein schnellerer Return of Invest kommt. Das heißt, die Anlage kann sich tatsächlich auch unter 20 Jahren amortisieren. Kommt natürlich immer darauf an, wie teuer die Anlage ist, also der Invest, und wie viele Teilnehmer ich im Mieterstrom habe. Und der dritte Vorteil ist, selbst wenn ich nicht so einen großen Benefit habe oder eine große Marge an diesem Mieterstrom, dann habe ich immerhin meinen Objekt aufgewertet, ohne dass ich da jetzt Geld mitbringen muss, weil ich die Volleinspeiseanlage eigentlich die halbe Zeit selber finanzieren muss.
Gut, jetzt haben wir ja beide Punkte gehört. Paragraph 14a, Mieterstrom. Normalerweise haben die ja nichts miteinander zu tun, aber es ist jetzt trotzdem mal interessant zu hören, dass es da auch in deinem Projekt da so beide Punkte, beide Säulen, wir haben jetzt ja von Säulen geredet, da auch mit realisiert wurden, weil natürlich sind ja auch Verbraucher mit da drin, die unter den Paragraphen 14a fallen und somit dann auch Mieterstrom und Paragraphen 14a in dem Projekt realisiert wurden. So, jetzt kommen wir Richtung Zukunft und natürlich wollen wir auch gewisse Investitionen zukunftsfähig halten. Mhm. Wir haben ja eben schon von großen Invests geredet, gerade auch für PV-Anlagen, für die Elektroanlage generell muss dann erneuert werden. Wie langfristig kann man das dann sehen, wenn man jetzt sogar von Invests von teilweise 70.000 Euro oder mehr sogar redet? Wie realistisch ist das aus deiner Sicht, dass das dann auch sich rentiert?
Genau. Ich habe natürlich irgendwann das Thema für mich abgeschlossen. Also ich mache das, ich baue eine PV-Anlage drauf, ich werde auch Mieterstrom machen und dann kommt natürlich das Thema Finanzierung, wer bezahlt das Ganze? Und für mich war klar, ich möchte das nicht aus meinem privaten oder generell aus irgendeinem Cashflow bezahlen. Also habe ich meine Hausbank mit reingenommen und habe der im Prinzip wie so ein Businessplan meine Idee vorgestellt. Ich habe hier eine PV-Planung, ich habe so und so viel Ertrag. Ich habe von der Firma Metagrid habe ich eine Ertragsrechnung bekommen, beziehungsweise eine Amortisationsrechnung mit Renditen etc. Ich habe ein Angebot für den ganzen Bau der PV-Anlage inklusive Energiespeicher, Energiezentrale und Mieterstrom und habe denen gesagt, dass ich das Ganze gerne auf 20 oder 25 Jahre finanzieren würde und nicht auf 10, um einfach die monatlichen Raten runterzubekommen. Und dass sich das also auch mit den Mieterstromeinnahmen trägt. Dann habe ich denen meinen monatlichen Metagrid-Ertrag gezeigt und dann hatten die sich ein bisschen zusammengesetzt und haben dann tatsächlich ein Finanzprodukt, zusammengestrickt, vorsichtig, was tatsächlich funktioniert und was auf 20 Jahre jetzt läuft. Und da war für mich schon so gesehen die nächste Idee, das ist ja auch für unsere Kunden in Zukunft eine interessante Sache, wenn die keine Lust haben, ihren Cashflow da anzugreifen oder vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit haben, dass sich das ganze Thema selber trägt. Das heißt, durch die errechneten Erträge, das funktioniert aber nur mit einer guten Vorplanung, also mit einer guten Ertragsrechnung, dass ich damit das Darlehen decken kann. Auch da ist es ja wieder eigentlich dann eine Win-Win-Win-Win-Situation, weil die Mieter haben günstigen Strom, das Objekt ist aufgewertet, der Investor muss nicht an sein Erspartes rangehen oder wenn er kein Erspartes hat, dass er das auch mit, also ohne Eigenkapital dann realisieren kann und die Bank kann durch das Finanzprodukt logischerweise auch noch mitverdienen.
Ja, also eigentlich ein rundum attraktives Angebot oder auch Möglichkeit, hier einmal, klar, ganz wichtig, den eigenen Wert der Immobilie zu steigern und das ist ja auch das, was uns alle antreibt, wirklich einen entscheidenden Schritt zu machen im Thema Energiewende und Reduktion von CO2. Ne? Also da merkt man auch nochmal die wichtige Rolle des Elektrohandwerks und auch von Zebra-Unternehmen wie deinem, die dann auch nochmal das Thema Wärmepumpen mit reinnehmen. Ne? Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jetzt würde mich mal ganz kurz deine Einschätzung interessieren, dass haben wir jetzt ja gerade besprochen. Es ist eine sehr attraktive Möglichkeit für Häuslebauer und auch Besitzer. Aber was hält denn diese Eigentümer heute davon ab, zu investieren?
Angst. Angst, Unwissenheit und natürlich auch, dass sich die Gesetzeslage da auch geändert hat zum Vorteil. Das sind Punkte, das haben die noch nie auf dem Schirm. Und da braucht es halt Aufklärung auch, ne, dass die Leute in die Richtung gehen.
Was ich jetzt so rausgehört habe, Angst durch Unwissenheit sind die Punkte, wieso ein Hausbesitzer oder Hausbauer dementsprechend zögert zu investieren. Und dazu haben wir einen Fördermittelcheck bei der Hand, bei uns auf der Homepage. Da kann man gerne mal reingucken, um da auch den Endkunden als Elektrohandwerker dann am besten zu beraten und zu unterstützen. Und vor allem auch, wenn man so Projekte plant, wie du jetzt auch mit Mehrfamilienhaus und Mieterstrom, da kann man auch gerne mal auf die Seite von Mieterkrit gehen und einfach mal ein paar einfache Parameter eingeben zum Projekt, dass man sagt, wie groß ist das Haus, welche PV-Anlage ist schon auf dem Dach oder ist sie erst in Planung, wie groß ist die Investition oder war die Investition für die PV-Anlage, und dadurch kann man dann durch diese Parameter einfach mal rausfinden, ganz, ganz schnell, wie rentabel ist dieses Projekt und lohnt es sich für einen, und dann mit diesen Werten kann man dann zum Beispiel zur Bank gehen oder genau, wie du das schon ja. dann erklärt hast, und da schon mal dann sich einfach weiter erkundigen und da in die Detailplanung dann einfach gehen.
Ja, und da denke ich auch, könnt ihr als Elektrohandwerker auch durchaus eine Vorreiterrolle haben. Also selbst wenn der Endkunde vielleicht da noch nicht so den Gedanken dran hat oder ähnliches, könnt ihr auch da gerne schon mal mit euren Projekten auch mit Metergrid ins Gespräch gehen und auch einfach da mal eine Einschätzung bekommen. Ich denke, da könnt ihr wirklich die Vorreiterrolle einnehmen. Ne? Die Links packen wir dann auch nochmal in die Shownotes.
Aber jetzt auch nochmal auf das Thema Unsicherheit beim Eigentümer zu kommen, da wäre jetzt auch nochmal die Frage, wie würdest du da vorgehen, um da einfach ein bisschen Sicherheit zu schaffen, damit sich der, ja, wie soll ich sagen, der Endkunde dann wohlfühlt bei deinem Projekt und da dann auch investieren möchte?
Ja, das geht nur durch frühzeitige Beratung, durch qualifizierte Fachbetriebe, die dann auch schon mit Hilfe von dem Metergrid-Tool den Kunden schon so eine erste Übersicht dazu geben können oder kann, ob sowas Sinn macht. Ja, und dann gibt es ja noch weitere Tools wie KfW-Zuschüsse, die auch wiederum für Wärmepumpen und auch für PV-Anlage immer wieder zählen, weil das Thema ist ja, das KfW-Thema ist ja für regenerative Energien oder für Modernisierung in dem Bereich gedacht.
Ich denke, da müssen wir tatsächlich alle gemeinsam lernen. Es ist ja de facto noch eine relativ neue Thematik und ich finde es ganz, ganz, ganz toll, dass du da so ein Vorreiterprojekt schon hast, schon die Erfahrung hast und das mit uns hier teilst. Deswegen würde ich mir jetzt auch mal die dritte Komponente anschauen, die eigentlich, kann man schon fast sagen, auch neu ist für das Elektrohandwerk, auch wenn es schon etwas länger besteht. Und das ist das Thema Wärmepumpe. Und deswegen haben wir jetzt hier auch von einem Zebra-Betrieb gesprochen, weil du eben auch diese Leistungen der Wärmepumpe auch übernimmst in deinem Betrieb, ne? Hast jetzt insgesamt 20 Jahre Erfahrung. Was wären denn deiner Meinung nach die größten Herausforderungen, wenn es um den Einbau von Wärmepumpen, besonders in Bestandsbauten, geht?
Ja, unabhängig davon, ob es der Heizungsbauer oder das Elektrofachhandwerk macht, ist halt auch da das Thema Vorplanung wirklich wichtig, exorbitant wichtig. Weil auch da ist es so, wenn ich einfach drauf los eine Wärmepumpe einbaue und mich an vielleicht vorherige Gas- oder Ölverbräuche orientiere, dann wird das in der Regel nach hinten losgehen. Weil das Thema Hydraulik, das ist natürlich nicht zu unterschätzen im Altbau. Da ist halt, da steckt die größte Hürde. Ich muss wirklich das Objekt im Vorfeld durchleuchten. Also durchleuchten in dem Sinne, wie viel Leistung brauche ich wirklich. Das kriegt man durch Heizlastberechnungen hin, die logischerweise auch mittlerweile gefordert werden, um eine Förderung zu bekommen von der KfW. Das macht aber auch Sinn, um einfach Schwachstellen zu sehen. Eine Wärmepumpe kann ja von der Größenordnung passen zu einem Haus, aber dann gibt es auf einmal drei Räume, die nicht warm werden, obwohl die Wärmepumpe nicht so klein ist. Dann liegt es an der Wärmeverteilung und dann muss dann an die einzelnen Heizkörper ran. Also die muss man dann vergrößern, einfach um da mehr Leistung rauszubekommen bei niedrigen Vorlauftemperaturen. Das ist natürlich schwierig für das Elektrohandwerk, weil die einfach in dem Thema Hydraulik ohne das Thema Heizlastberechnung oder Heizkörperauslegung, das ist gar nicht in ihr Thema. Also geht es gar nicht anders, so wie wir uns aufgestellt haben, dass man sich da verbündet. Aber das ist für mich die noch größere Hürde. Das ist wie Köln und Düsseldorf, Elektriker und Heizungsbauer. Da ist wirklich noch extrem viel Arbeit vor denen, dass die sich endlich mal zusammentun. Mhm. Weil es ist einfach so, natürlich beherrscht der Elektrohandwerker das Thema Energieverteilung und auch 14a mittlerweile und auch das Verdrahten einer Wärmepumpe, aber der hat einfach keinen Plan von Hydraulik und wie ich ein Objekt ordentlich beheize. Auf der anderen Seite, der Heizungsbauer beherrscht die Hydraulik, hat er auch gelernt. Viele beherrschen auch logischerweise die Hydraulik an der Wärmepumpe und können das dementsprechend ordentlich einbinden. Aber die haben natürlich keinen Plan, wie es dann bei der Energieversorgung weitergeht. Also früher wurden die Wärmepumpen angeschlossen, dann kam der Elektriker einen Tag, hat das fertig gemacht. Jetzt ist es so, ich habe einen Paragraph 14a, das heißt, da sind ja ganz viele Dinge noch zu beachten. Der kann ja nicht einfach sagen, er kann es auch nicht beurteilen, ich kann die Verteilung nehmen oder nicht. Das heißt, da ist der Elektriker wirklich wieder gefordert und der muss da frühzeitig ins Boot geholt werden. Und wenn das nicht passiert, dann wird es am laufenden Meter Fehlplanung geben. Oder auch Frust auf der Kundenseite, weil dann auf einmal nochmal 5.000, 6.000 Euro für neue Verteilung da auf der Agenda stehen. So, weil einfach der Heizungsbauer das nicht wusste und der Elektriker sagt, das geht jetzt alles so nicht mehr. Hm. Das ist die größte Krux. Und da muss irgendwie Zusammenhalt her.
Also Zusammenarbeit der zwei Gewerke ist das A und O.
Ganz genau.
Und dementsprechend auch, ich sage jetzt mal, damit steht und fällt dann auch ein Projekt in der Größe oder beziehungsweise mit dem Vorhaben. Jetzt haben wir gerade über Heizlastberechnung gesprochen und das ist natürlich dann, ich sage jetzt mal, grundlegend dafür, wie effizient ist das Haus, wie der Name schon sagt, wie viele Heizlast brauche ich für welchen Raum.
Genau.
Das muss natürlich berechnet werden, damit man einmal natürlich die Wärmepumpe dimensionieren kann. Und das ist auch natürlich für den Altbau sehr relevant, weil oft hört man ja auch, Altbau, da lohnt sich die Wärmepumpe pauschal schon mal nicht, ne? Und da wollen wir jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen.
Ja, da hack ich direkt ein. Das ja, stimmt so einfach
nicht
mehr.
Da wird schon reingekrätscht.
Da wird direkt, ja, das hasse ich wie die Pest, wenn die Heizungsbauer oder wer auch immer, der sagt, das geht nicht. Also oftmals, es gibt Momente, klar, uralte Bude, Unterflurkonvektoren, 80 Grad Vorlauf, funktioniert nicht mit der Wärmepumpe oder nur sehr schlecht. Aber im normalen Bereich 55, 60 Grad Vorlauf, das ist natürlich so, dass die Leistungszahl schlechter wird. Aber durch einen dreifach zu teuren Gaspreis aktuell, wir sind nicht mehr bei 4, 5 Cent, wir sind bei 12 und vielleicht auch 10 oder 11. Aber durch die CO2-Steuer, die da jährlich draufkommt, wird es halt auch zunehmend teurer. Und durch günstige Wärmepumpentarife und vielleicht aus einer Beispiel 21 Cent und eine schlechte Leistungszahl von 3, da bin ich bei einer Kilowattstunde mit dieser schlecht laufenden angeblichen Wärmepumpe von 7 Cent. 7 Cent sind keine 12. Das heißt, der Blickwinkel hat sich da ja geändert. Natürlich hat da früher keiner Bock drauf gehabt, wenn der Gas für 4 Cent die Kilowattstunde bekommt und für die Wärmepumpe dann 7 oder 8 Cent zahlen muss, weil die Leistungszahl so schlecht ist. Da hat da keiner Bock drauf gehabt. Aber dadurch, dass Gas und Öl wirklich teuer geworden sind und auch durch CO2-Besteuerung und Zertifikate zunehmend immer teurer werden, kann ich das Thema vom Tisch räumen. Das geht. Also das Thema Altbau und Heizkörper und Wärmepumpe funktioniert nicht.
Also das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass man das auf jeden Fall sich nochmal vor Augen führen muss. Wärmepumpe und Altbau funktioniert. Nichtsdestotrotz, du hast auch gesagt, man muss immer gucken, ist es jetzt schon der richtige Zeitpunkt, die Wärmepumpe zu installieren oder kann ich vielleicht sogar noch andere Maßnahmen oder sollte ich sie sogar im Vorhinein machen?
Vollkommen richtig. Wenn ich jetzt natürlich eine Bude habe mit irgendwie Einfachverglasung und schlechten Außenwänden und keine Dachdämmung etc., das macht natürlich an dem Punkt keinen Sinn, mit einer Wärmepumpe zu starten, die einfach viel zu groß dimensioniert wird, weil eins ist ja klar, ein Haus wird zukünftig nicht schlechter, es wird nur besser von der Isolierung her. Man baut ja bessere Fenster und bessere Dämmung rein, als man zum jetzigen Zeitpunkt hat. So, das heißt, man kann entweder, wenn man mit einer Wärmepumpe arbeitet oder man will das im Vorfeld machen, dass man schon den Zukunftswert kennt und eine kleinere Wärmepumpe einbaut. Oder man geht wirklich hin und sagt, ich ziehe das andere Thema Fenster, Dachdämmung, Fassade etc. erstmal vor, um auf eine kleine Heizlast zu kommen. Kleine Heizlast bedeutet viel kleinere Wärmepumpe, kleinerer Anlaufstrom und logischerweise dadurch auch eine bessere Kooperation mit der PV-Anlage. Thema Sektorenkopplung. Ne, und auch das Thema zu groß dimensionierte Wärmepumpe bedeutet auch Takten, auch heute immer noch, auch bei Invertermaschinen. Die werden irgendwann auf den Fußpunkt kommen, wo einfach die Leistung der Wärmepumpe größer ist als die Hausabnahme und dann geht es in die Taktung. Und Taktung bedeutet, die Wärmepumpe wird nicht ihre gewünschte Lebensdauer erreichen. Und Takten bedeutet auch immer wieder hoher Anlaufstrom. So, von daher ist es immer cleverer, eigentlich die etwas zu kleine Maschine einzubauen. Weil diese Winter, die da auch vorgegeben werden in so einer Heizlast, diese bei uns jetzt im Bereich Neuss, da sind wir irgendwo bei einer Außentemperatur von 7,9 Grad. Das wurde von 10 schon herabgesetzt, beziehungsweise heraufgesetzt. Das Klima wird wärmer. Wir werden auch diese minus 8 Grad nicht wochenlang im Jahr haben. Im besten Falle haben wir mal 2-3 Wochen minus 5 Grad. So, das heißt, unsere Jahresdurchschnittstemperatur liegt irgendwo zwischen 7 und 9 Grad. Warum soll ich da so einen Brecher einbauen?
Ja, und da ist halt auch wichtig, dass man eben auch richtig berät, dass man auch einfach irgendwo ein gutes Gefühl zum Endkunden gibt.
Genau. Ne, also die Heizungsbauer, das ist ein bisschen Kritik, die gehen tendenziell immer noch mit einer zu großen Maschine da rein. Und der clevere Elektriker, der clevere Elektroheizungsbauer, der baut die zu kleine Maschine und hat dadurch den Vorteil, dass vielleicht etwas früher mal bei Minustemperaturen der Heizstab reingeht, aber insgesamt die Stromaufnahme und der Verbrauch niedriger sind. Und ich dann, wie gesagt, nach wie vor dann auch bei PV-Überschuss einfach so eine Maschine viel früher mit überschüssigem Strom versorgen kann, als wenn ich eine große Maschine habe mit einer deutlich größeren Stromaufnahme.
So, jetzt haben wir ganz, ganz viel Input bekommen über mehrere Sparten eines Projektes von dir, Heiko. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal eine kleine Zusammenfassung. Ich versuche mich mal da nochmal alles Revue passieren zu lassen, was wir jetzt besprochen haben. Ich fange mal an.
Einmal kurz.
Mal Luft holen. Genau. Also wir haben angefangen mit deinem Projekt, das du da umgesetzt hast mit erneuerbaren Energien, mit Mieterstrom, mit Paragraph 14a mit drin.
Genau.
Und da haben wir dann erstmal mit Paragraphen 14a gestartet und haben da dann mit deiner Bestandsimmobilie mal drüber geredet, ne, wie man das dann am besten umgesetzt bekommt. Wir haben das Beispiel gebracht mit alter Wärmepumpe und neuer Wallbox und dementsprechend dann auch gesagt, dass es da natürlich jetzt auch Möglichkeiten gibt im Paragraphen 14a und vor allem mit den Schaltboxen des Energieversorgers, dass man da einmal binär schalten kann, also gerade für die alte Wärmepumpe, dass man da einfach dann abschalten kann, wenn es dann nötig wäre und eine Netzspitze da ist und natürlich dann auch über EE-Bus dann das Ganze digital gestalten
genau,
kann,
ja.
Um die modernen Verbraucher wie zum Beispiel auch die Wallboxen dann digital anzusteuern und zu regeln natürlich, wenn dann diese Netzspitze, wo ich jetzt ja eben schon mal gesagt habe, dann da wäre. Mhm. Wir sind dann auch auf das Thema Mieterstrom gekommen, warum Mieterstrom dann an der Stelle Sinn macht. Weil man eine Win-Win-Win-Situation, um dich nochmal zu zitieren, daraus generieren kann, damit man nicht den Strom einspeist, den man selbst produziert, weil man momentan keine gute Einspeisevergütung da einfach bekommt und das auch tendenziell nach unten geht, um dann auch den Bewohner bzw. den Mieter dann auch zu entlasten, weil er nicht, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt von den heutigen Stromtarifen rede, da reden wir von 40 Cent, hast du ja auch schon gesagt vorhin.
Ja, und ich muss auch direkt mal einhaken, dass ja auch jetzt ganz frisch auch politisch rausgekommen ist, dass im privaten Bereich der Strom erstmal nicht fällt. Das
genau.
Muss man auch ganz klar
ja.
Sagen jetzt an dem Punkt noch.
Ja.
Industrie ja, ne? Aber privat erstmal nicht. Das heißt, wir bleiben bei solchen Tarifen
vorläufig. Wir bleiben oder werden so vielleicht sogar teurer.
So.
Ne? Könnte ja passieren. Und dementsprechend kann ich dann dem, dem Bewohner, dem Mieter billigere Tarife anbieten, aber trotzdem, ich bekomme mehr davon als das, was ich einspeisen würde.
Korrekt.
Dann kommen wir zu dem Thema Wärmepumpen und da haben wir angefangen mit der Planung, mit der sogenannten Heizlastberechnung und die ist essentiell wichtig, damit ich einmal überhaupt weiß, welche Heizleistung ich im Haus brauche, welche Heizleistung jedes Zimmer braucht oder jeder Raum braucht und ob ich da eventuell noch Vorarbeit leisten muss. Zum Beispiel neue Türen, neue Fenster, eine gewisse Dämmung an die Wände oder in die Decke machen muss. Und mit der Planung steht und fällt dann auch die Wärmepumpenplanung. Und dann müssen wir, das haben wir natürlich dann auch gehört, gucken, damit da die Gewerke gut zusammenarbeiten. Weil ihr Elektriker seid natürlich die Spezialisten, wenn es um die Energieverteilung geht, aber die Spezialisten für die Hydraulik und für die Heizungen und Wärmepumpen, das sind die Heizungsbauer. Und dementsprechend müsst ihr da natürlich gucken, damit ihr euch ein Netzwerk aufbaut, wenn ihr nicht gerade ein Zebrabetrieb seid, so wie Heiko das hat. Genau. Und natürlich resultieren aus diesen ganzen Themen, diesen ganzen Punkten, Argumente, wie man da am besten oder wie ihr am besten vorgeht, um eure Kunden zu überzeugen und eure Kunden zu gewinnen. Und da gehört natürlich dazu, dass man damit eine deutliche Einsparung bei den Energiekosten hat. Man baut auf zukunftssichere Technologien. Man wird dadurch auch CO2-neutraler und ist unabhängig von den fossilen Brennstoffen. Es gibt attraktive staatliche Förderungen, die einem dabei auch helfen, das umzusetzen. Und natürlich zu guter Letzt, aber nicht das Unwichtigste, ist natürlich auch der Umweltschutz, damit man da auch den CO2-Fußabdruck selbst ein bisschen verringern kann oder immens verringern kann.
Max, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich hätte es wirklich besser machen können.
Jetzt bin ich außer Atem.
Aber wir sind ja auch wirklich schon am Ende der Folge angekommen. Also vielen, vielen Dank dir, Max, nochmal für diese gute Zusammenfassung. Jetzt möchte ich nochmal das Wort an dich richten, Heiko. Hast du denn noch was zu sagen?
Ja, ich möchte tatsächlich nochmal auf das Thema Hager und unsere Firma eingehen, also das Verhältnis. Es gibt keine Firma, die diese Uridee von den beiden Firmengründern so in die Neuzeit transferiert bekommen hat, wie die Firma Hager. Dieses Thema Partnerschaft, Vertrauen, dass wir auf Augenhöhe sind, dass alle hier in dem Laden, jeden, den ich bisher kennengelernt habe, also wir sind erst seit 3 Jahren so richtig partnerschaftlich zusammen. Natürlich kenne ich Hager seit der Ausbildung, aber dieses Zusammengewachsene ist jetzt maximal 3 Jahre her. Und es ist also es ist wie, als wenn alle mit der gleichen Muttermilch großgezogen wurden hier. Und das bei 14.000 Mitarbeitern oder vielleicht auch ein bisschen mehr irgendwo so in der Range. Es fühlt sich aber an, als wären es 140 nur. So ist so die Beziehung und dieses Miteinander. Das ist unfassbar. Und das ist wirklich, ich halte das für nicht normal oder für üblich.
Vielen Dank.
Das sind sehr, sehr warme Worte.
Ja.
Ja, und die gehen natürlich runter wie Öl. Das ist natürlich unser Ziel, dass wir da natürlich auf Augenhöhe natürlich sind, aber auch die Beziehung zum Elektrohandwerker oder zu unseren Kunden dann auch aufrechterhalten und natürlich auch eng halten, damit man da auch natürlich Erfahrungsaustausch bekommt, ne? Was ja auch ein Erfolgsrezept von Hager war, damit man da auch Feedback bekommt. Und an der Stelle, wir müssen jetzt aber auch sagen, wir sitzen jetzt nicht hier, ne, und haben dich gezwungen, das zu sagen.
Nein, ne? mir war das wichtig, weil du denkst ja am Anfang, okay, das ist jetzt zum Beispiel mit dem Jens, das ist jetzt Zufall, wir matchen ganz gut und auch mit dem Fabi und so weiter, ne? Aber dann lernst du einen nach dem anderen kennen und du denkst, boah, die sind ja alle kompatibel untereinander und die Harmonie und dass ihr alle in dieselbe Richtung rennt. Dominik und so weiter. Ich kann jetzt 1000 Namen auch jetzt, ich war ja in Frankreich seinerzeit, als das erste Mal bei Hager und habe dann auch diesen Film da gesehen und dann habe ich letztens gedacht, die haben es wirklich geschafft, diese Philosophie und diese Beziehung zum Fachhandwerker in die Neuzeit zu transferieren. Deswegen auch, wie gesagt, an die Geschäftsführung Daniel Hager, top.
Vielen, vielen Dank. Also das sind sehr, sehr schöne Worte, die uns auch bei dem bestärken, was wir tun. Also können wir nur in dem Sinne auch tatsächlich zurückgeben. Einmal die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, mit dir jetzt auch der Podcast und auch untereinander unter den Kollegen. Ich denke, das merkt man, glaube ich, auch in dem Podcast ganz gut, dass wir irgendwo schon auf einer Augenhöhe unterwegs sind und dass man einfach sich auch offen austauschen kann. Das finde ich, ist eine gute Philosophie von Hager und ich freue mich auch, dass das bei dir auch so ankommt.
Wenn ich noch eine Sache anmerken darf. Ich bin heute Morgen vom Parkplatz runter, bin mit dem Jens, der hat mich auch schon hier durchgeführt. Alle Leute, die ich gesehen und gegrüßt haben, haben gelacht.
Oh. Siehst du mal.
Oder gegrinst. Alle.
Ja. Schöne Worte.
Schöne Worte, auf jeden Fall. Ja.
Das war's von mir.
Ja, wie gesagt, also vielen, vielen Dank für diese Einschätzung und
Wie kann man die Folge besser schließen?
Ich wollte gerade sagen.
Mit diesen warmen Worten. Ich würde sagen, wir hören uns wieder beim nächsten Mal.
Vielen Dank dir, dass du da warst.
Noch ein ganz kleiner Ausblick. Wir haben gesagt, unter uns sitzt hier Moderatoren und auch dir, Heiko. Dieses Thema wächst ja, dieses Thema lebt und dementsprechend wollen wir euch da auch up to date halten, auch wie es mit deinem Projekt weitergeht, ne? Ob da alles funktioniert in späterer Zeit.
Ja.
Und wir wollen da auch eine Update-Folge machen.
Genau.
Bitte schreibt uns Fragen, ob da irgendwelche Fragezeichen noch sind, wo wir vielleicht mal noch näher drauf eingehen sollen.
Kritik auch gerne.
Mhm.
Genau.
Ja, alles an Fragen, Anmerkungen. Schickt uns das gerne über die sozialen Medien. Die Links schicke ich euch auch nochmal in die Shownotes.
Und dann können wir da beim nächsten Mal näher drauf eingehen.
Genau. Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Das war eine neue Folge von Zukunft elektrisch. Der Hager Podcast.